wenn Gott Menschen zusammenführt. Es ist gut, wenn Menschen einen Auftrag haben, einen Auftrag sehen, zu helfen, zusammenzustehen, zu schützen, zu ermutigen, zu fördern. Es ist gut, wenn Gott führt. Das ist das Thema heute Morgen, wir zu Menschen geführt. Ich kann euch sagen, es gibt einen Vers in der Bibel, der fasziniert mich immer wieder neu. Und irgendwie ist auch ein grosses Geheimnis und der gilt es, das Leben lang zu entdecken und vor sich zu halten. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Dort lesen wir, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Da ist schon mal unsere Bestimmung beschrieben, oder? Wir sind Gottes Werk von Gott und geschaffen fürs Richtige, für Gutes. Und das müssen wir nicht einmal allein bewerkstelligen. Es heisst noch da weiter, und das ist vor allem das Faszinierende. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Oder anders übersetzt, das Vorbereitete zu Ende zu führen. Einfach noch unsere kleine Beigabe zu geben. Aber Gott tut Gutes vorbereiten für uns. Ja, also, gell? Jesus hat ja den Jünger mal gesagt, sie sollen ist gut da, es tut nicht recht da. Sie sollten mit den Menschen Nahrung bringen. Und Jesus hat es vorbereitet. 5000 Leute hat er einfach das Brot parat gemacht, sind sie nur noch verteilen. Aber nur noch verteilen. Und Gott macht es parat. Und wir haben einfach noch unseren Beitrag zu bringen, wo, dürfen wir sagen, easy ist. Gott überfordert uns doch nicht. Wir schauen drei spannende Geschichten heute Morgen an. Und die drei Geschichten haben es alle wirklich in sich. Sehr pointiert, sehr stark, konzentriert zeigen wir, sehen wir, dass wie Gott führt. Beispiel von drei Menschen. Erstes Beispiel, und ich habe so überschrieben, die erste Geschichte, mit, wenn es heisst, warten, schauen, hören, fragen. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Da lesen wir, zu Philippus, aber sagt ein Engel des Herrn, geh nach Süden auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten, und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Und da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Und er fragte ihn, verstehst du auch, was du da liest? Der Mann erwiderte, wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gott sagt dem Philippus, mach dich auf. Verlor dein Stübli, verlor deine Kuschelecke, verlor deine Wohlfühlzone, raus auf die Strasse. Da schlägt jetzt gerade das Herz von so einer Strassevangelisten höher. Yes, genau das ist es. Raus auf die Strasse, dort müssen wir hin. Das ist unsere Bestimmung, unser Platz. Ja, es ist ja wirklich so, dass Gott gern so führt. Es ist wirklich so, dass Gott so führt. Natürlich nicht immer. Ja. Wir wissen das nicht im Voraus. Aber Menschen, die sich für Jesus aufmachen, erleben Gottes Führung. Überhaupt, wenn wir etwas wagen, erleben wir Gottes Führung. Wenn wir nichts wagen, ist es schwierig zu merken, wer da etwas war. Ja. Der Philippus geht einmal, aber halt, Moment einmal. Der Engel sagt, nein, nicht die Hauptverkehrsverbindung dort, wo Tankstellen-Shop und Einkaufszentren und Fastfood-Ketten stehen, die Strasse noch säumen. Nein, du gehst das Provinzströssli dort, die einsame Straße. Weißt du, das archäologisch, es hat eine Hauptverkehrsverbindung gegeben, aber die einsame Straße, die ist da in den Pampa aussen durchgegangen. Dort. Okay. Ja, kann man schon auch. Da siehst du keinen Knochen, oder? Der Philippus geht. Die einsame Straße. Er kommt sich komisch vor. Wein draußen verloren. Was soll das Ganze? Er schaut auf die Uhr. Ja. Er fühlt sich unsicher. Hilflos. Nutzlos. Schau, das ist so das, ein, weißt, das Wort einsame Straße. Menschen, die für Gott möchten da sein und vielleicht durch einen Eindruck oder einfach ein Herzenswunsch etwas riskieren, fühlt sich manchmal gerade so. Oder? Hilflos. Was soll ich da? Habe ich mich geirrt? Was ist das für ein Typ, der mir gesagt hat, Engel haben ja meistens gar keine Flügel gehabt, sondern irgendeine Erscheinung und ich glaube, ich breche die Übung ab. Ich kann mir vorstellen, es steht nicht in der Bibel, aber es ist ja wichtig, dass man den Text lebendig macht, uns drinnen versetzen können. Ich denke, dass der Philippus eins bettet hat in dem Moment. Also Jesus, Heiliger Geist, du führst. Warum ich da stand, da aussen bin, ist einzig und allein wegen dir. Ja. Nicht um mich zu profilieren, nicht um zu zeigen, was für ein mutiger, starker Held ich bin und geistlicher Reif habe. Er kann sich niemandem präsentieren. Er macht es wirklich nur ein, weil Jesus für ihn und er wagt es. Und schaut, das ist die richtige Voraussetzung. Um das geht es. Und dann geht es nicht lang. Da gehört ein Kutscher daher kommen. Tatsächlich hat sich draußen einer verirrt, Richtung Süden. Da hat er sich ein bisschen verfahren. Typisch, Ausländer. Und dann lesen wir, der Heilige Geist sagt zum Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Halt dich zum Wagen. Lauf nebenher. Und meine Lieben, die Aussage spricht Bände. Für mich. Ein bisschen mit dem Hirtenherz natürlich. Nicht als Draufgänger-Evangelist direkt. Gang am Wagen nebenher. Schau, wer sitzt denn da rein? Was macht denn der da rein? Was beschäftigt der? Hat der liest ein Buch? Eine Schriftrolle dort mal, ist noch keine Bücher gehabt. Was liest er? Was höre ich? Nebenher gehen. Mensch begleiten. Das Bild, die Geschichte redet noch von mehr als jetzt nur gerade eine Konfrontation oder eine Begegnung, die man nutzen kann, wo man jetzt gerade 3 Minuten Zeit hat, wie der Richie sagt, natürlich. Aber es ist so wichtig zu sehen, was läuft da ab? Mit was setzt sich die Person auseinander? Was treibt die Person umeinander? Wo sind Fragen? Wo ist Gott etwas am Machen? Wo ist Gott dran bei dieser Person? Wenn es heisst, nach Epheser 2,10, dass Gott vorbereitet, dann ist etwas parat. Wo ist etwas parat? Wo kann ich einfach einsteigen, einen Beitrag bringen zum Segen für die Person? Und der Philippus merkt es, er hört, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Ja, Mann, das ist cool. Die Person, die liest Jesaja. Der Mann, der Äthiopier, ist von weit her gekommen nach Jerusalem. Pilgert, ja. Anscheinend hat er wirklich gesehen und glaubt, dass in Jerusalem, von Jerusalem aus, der Segen Gott für alle Nationen. Ja, weil es ja heisst, dass aus Jerusalem, aus dem jüdischen Volk, der Retter von der Welt kommt. Der Äthiopier hat etwas von dem gewusst oder gespürt und er war auf der Suche und er reist nach Jerusalem. sieht die grossen den grossen Tempel und den Klerus und die Pharisäer und hohe Priester und alles und kehrt mit einem leeren Herz zurück. Ich würde es mal so interpretieren. Er reist irgendwie unberührt leer zurück. Aber wenn er sich noch kauft, ist so eine teure Schriftrolle. Ich meine, er hat ja das Geld gehabt, oder? Er hat die Schriftrolle und liest die und versteht den Bahnhof. Und so ist er auf dem Heimweg. Und Gott sieht das und sagt, den müssen wir stoppen. Das darf nicht sein, dass er so heimkehrt. Und nichts erfasst hat. Und er hat den Philippus, der sich rufen lässt. Und so kommt es zu dieser Begegnung. Der Philippus sagt so wie, mich interessiert es, was du da lesest. Was habe ich gehört? Um was geht es? Was geht es da drin? Und er sagt, ich weiß es doch nicht. Warum fragst du? Weißt du etwas davon? Und es kommt zum Gespräch. Und dann steht so schön, er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Also das hätte Philippus nicht vorgehabt, jetzt Richtung Süden zu reisen. Oder? Ja, wohin führt das? Also wie lange nimmst du mich mit? Und ich kann nicht da fortstöppeln. Aber er nimmt ihn mit. Und das ist auch so eine schöne, ein schönes Beispiel, wo viel sagt. Ein Mensch, wo erkennt, da ist ein Gegenüber, wo etwas hat im Leben und sagt, du, komm ein bisschen zu mir näher. Zuerst hält der Philippus zu ihm und jetzt sagt er, der Krämerer sagt, komm zu mir. Und er lädt ihn ein für eine Wegstrecke in sein Leben rein. In seine Kutsche. Und sie fahren miteinander und haben Zeit. Meine liebe Evangelisation braucht den Faktor Zeit. Nicht immer. Es gibt ganz kurze Sequenzen, wo ein Mensch durchdringt. Aber da zeigt es uns einfach, was für Dynamiken und für Aspekte wichtig sind. Menschen möchten verstanden werden und nicht nur einfach abberedigt. Nur, tun wir ja nicht. Aber dass sie merken, er hat wirklich Interesse an mir. Und so gehen sie miteinander und es kommt zur Erkenntnis. Sie erleben Jesus. Der Krämerer erkennt Jesus in dem Jesaja 53. Und es kommt zur Entscheidung. Er merkt, er kehrt sein Leben um. Er kehrt um Metanoia, Buß. Und da hat es Wasser, wo er sich taufen lässt. Ich weiß nicht, wie lange sie miteinander gefahren sind. Der Philippus wird sicher innerlich beten, Herr, wie komme ich da wieder zurück? Oder? Und Gott sagt, hab keine Sorge, ich tue dich dann zurückbeamen. Ja, so war es. Und wo dann wirklich das passiert ist, wo der Krämer durchgebrochen ist und Jesus erkannt hat und sie zog er fröhlich seine Straße und der Philippus ist wieder daheim gesessen. So genial. Wie weit ist die Reise gegangen? Wir wissen es nicht. Ich denke, wenn der, das schiebe ich jetzt kurz rein, wenn der Krämerer sich bald entschieden hat, vielleicht noch Region Juda, kann mir vorstellen, dass der, darf ich das sagen? Sag es jetzt einfach. Ich kann mir vorstellen, dass dann der Philippus gesagt hat, hey, Krämerer, hast du es präsent? Du musst noch meine Freunde kennenlernen. Meine Freunde, die Jesus auch erlebt haben. Die müssen für dich hören. Und du musst sie kennenlernen. Weißt du, was Gemeinde heisst? Aber sie sind schon weiss, wo sie. Und er hat, sie werden noch rasch umgekehrt. Und er war ein grosses Fest gewesen, wie Jesus das auch gemacht hat. In den Häusern hat die Leute zusammengenommen, der Levi mit seinen Kollegen, oder? Oder auch der Zachäus. Und dann ist gefeiert worden und Jesus war da gewesen. Und dann wäre die Taufe passiert. Ja. Eine Taufe mehr in Jerusalem. Von auch von einem Ausländer, wie an Pfingsten, wo es von verschiedenen Orten hergekommen sind. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Sie sind weiss, wo sie unterwegs und hatten Wasser gehabt. Und jetzt wird getauft als Bekenntnis, als wie Vollzug von der Bekehrung. Genauso soll sie in meinem Leben sein. Neues Leben. Als Alten ist abgeleitet.
Das ist die Geschichte aus Apostelgeschichte 8, wie Gott Menschen führt. Wunderbar vorbereitet. Und Gott lässt auch uns ein, einfach zu sagen, Jesus, da bin ich. Das, was ich kann, tue ich. Herr, ich bin bereit. Ich möchte lernen. Warten. Schauen. Hören. Fragen, nachfragen. Und dann auch Antwort geben. Zweite Geschichte. Die zweite Geschichte hat es auch in sich. Die habe ich so überschrieben, auf dem Zettel, wie habe ich es notiert, wenn unerwartet nach Hilfe gesucht wird. Apostelgeschichte Kapitel 9. Ich meine, die Apostelgeschichte redet ja von so, darum ist es Geschichte, Beispiel. Ja? In Damaskus lebt ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Der Herr sagte, geh in die Straße, wieder eine Straße, er meint mit dem eine Adresse, zu einem Haus, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas. Dort frage nach Saulus von Tarsus, er betet zu mir. Und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Was ist dafür vorbereitet? Der andere weiß schon mehr als er selber, der Hananias. Hä? Aber Herr, sagt Hananias, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Vers 15. Doch der Herr erwiderte, geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Was mich in dieser Geschichte einfach umhaut ist, der Hananias gehört gerade eben der gefürchtete Christenverfolger, dem Mann, der ausgestattet ist mit der Vollmacht von aus höchster Instanz, die hohen Priester in Jerusalem, höchste Instanz, mit Vollmacht ausgestattet, der braucht den Hananias. Der Hananias, der selber die Tür möchte verriegeln vor dem geführten Saulus, sucht ihn auf und findet ihn im Haus Juda, blind, eingeschüchtert vielleicht, zusammengebrochen, verzweifelt, bettend auf den Knien. Der Saulus. Der Saulus am Tiefpunkt von seinem Leben. Sein ganzes Lebenswerk, sein Leben ist zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Und da ist der Saulus, bettend, mit grosser Scham. Und da kommt ein Christ, einer, der den Namen Jesu trägt. Ein jünger Nachfolger Jesu. Einer, den Saulus vor kurzem gerade noch eingelacht hat. Oder? Und er lässt sich von so einem jetzt helfen. Bruder Saul, glaub mir, es ist Gott, der mich zu dir geschickt hat, um für dich zu beten. Und Gott tut den Saul wiederherstellen und gibt ihm neue Namen. Und das Saulus wird zu einem ganz, ganz grosses Werkzeug. Der Hananias wohnt ganz nahe, wo der Saulus am Ende ist. Gott hat eben seine Leute in der Stadt. Und Gott sagt dem Saulus, ich habe dir Leute, die dir helfen. Aber weißt du, es sind dort tätig, wo du gehasst hast. Wo ein Mensch in grosser Not ist und um Hilfe schreit, ist er bereit, sich helfen zu lassen. Und er sich nur noch an Gott hängen kann. Gott hat seine Hananias und seine Hanania, oder wie sagt man das weiblich ausgedruckt, Geschlecht, Hanna, ist gleich hier, seine Hannas, oder wie auch immer. Er hat die im Bühler, im Geiss, in Tüfe, in Appenzell, im Schlatt oder wo auch immer. Er hat die dort. Und Gott hat Leute, auf die er zurückgreift. Zurückgreifen möchte. Menschen, die verfügbar sind und einfach ihres machen, wo sie können, aber bereit sind. Wisst ihr, manchmal können sich die Situationen so ändern. Ich habe das erlebt vor einigen Jahren. Einer von diesen Mitbikern, die an mich gegangen sind, ein Unternehmer vom Dorf. Ich weiss noch, wie ich den Eindruck, den ersten Eindruck, den ich vom KH. Ja, jetzt kommt da noch so ein Pfaff, oder unsere Bikergruppe. Oder? So einen brauchen wir gerade auch noch. So ein Sprücheklopfer. Sicher mit einer harten Schale, einem weichen Kern, wie auch immer. Ich habe den schon noch kennengelernt. Und eines Tages läutet er mir an und sagt: Du Joachim, kannst du mir helfen? Meine Frau ist gestorben. Plötzlich hat es so anders ausgesehen. Vorgestern war eine Beerdigung von unserem ehemaligen Vermieter in Embrach. Dave und ich, wir sind gegangen. Wir haben vor etwa 3 Wochen, so oder Anfang Januar ist uns das Telefon gekommen und gefragt, ob wir ihn besuchen könnten im Spital. Und er hat nicht mehr viel lange das Leben gehabt. Hat auch nicht mehr reden können. Gelähmt im Bett. Unser ehemaliger Vermieter, der uns so eine rechte Zeit auf den Keks gegangen ist, mühsam, dass wir immer geschaut haben, können wir da wegzügeln, mit etwas anderes. Und dann stehst du vor ihm am Bett. Er mit ganz grossen, offenen Augen. Ich kann Emotionen ablesen. Ich bete für ihn. Ich erkläre ihm, dass Jesus auch für ihn gestorben ist. Ich bete mit ihm, suche ein Gebet, spreche ein Übergabegebet. Ja, mache ich so. Und in dem Moment, er ist ja gelähmt oder einfach so, hat ja ganz wenig, hat nicht mehr können schreiben, so mit den Händen. Aber in dem Moment packt er mir die Hand. Richtet sich sogar im Bett auf. Wir müssen schauen. Wäre gerne nicht möglich gewesen, ich bin nicht rausgekommen. Wisst ihr, ein Mensch, der einfach am Ende ist. Es muss nicht so sein, die letzte Stunde vor dem Tod. Aber es gibt Momente, wo man einfach hilflos ist. Wo sind Menschen, die parat sind? In deiner Nachbarschaft, wo einen in eine Lebenskrise stürzt. Weisst du, wir können nicht alles wissen, aber haben wir offene Ohren, offenes Herz, lassen wir uns rufen. Wisst, das ist ein grosses Geheimnis. Jesus er bietet seine Hilfe an und er hilft, er greift immer ein, wenn Menschen Hilfe suchen und sich an ihn hängen. Jesus hat nicht alle Menschen geheilt, aber die, die nur noch auf seine Karte gesetzt haben, die sind teils von weit her gekommen, der ihr Leben ist verändert worden. Menschen erfahren Veränderung, wenn sie nur noch ganz allein auf Jesus setzen und sagen, das ist meine Hoffnung. Das ist der Glaube, der sie rettet. Vorbereitete Werke. Der Ananias musste staunen und durfte dabei sein, wenn ein Mensch zurechtkommt und zu einem grossen Werkzeug geworden ist. Eine letzte Geschichte noch. Ich habe die überschrieben, wenn einem die Hände gebunden scheinen. Wenn man den Eindruck hat, meine Hände sind gebunden, ich kann ja gerne nichts machen. Das ist so ein blöder Ort, wo ich da bin. So ein schwieriges Umfeld. So eine miese Stimmung. So ein blöder Job. Und da bin ich. Und da, wo gern nach mir gefragt wird. Wo ich ignoriert werde. Wo ich nur da und da machen muss, die niederst spürt, was soll ich da? Gott kann auch dort einen Weg vorbereiten, um nicht mehr staunen. Die Geschichte, ich liebe die Geschichte. 2. König, Kapitel 5, schon im Alten Testament führt Gott Menschen zusammen. Und wie? Da lesen wir doch, der Herrführer Naaman war hoch angesehen bei seinem Herrn, dem König von Aram, ein großer Krieger. Aber er litt an Aussatz. Nun war eine Schar Aramäer in Israel eingefallen. Sie hatten ein junges Mädchen gefangen genommen, das dann als Dienerin zu Naamans Frau kam. Und jetzt kommt's. Eines Tages sagt das Mädchen zu seiner Herrin: Ach, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt. Der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. In der Geschichte steckt so viel drin, so viel Führung. Da ist ein Mädchen im Krieg verschleppt, weggeführt, in Sklavenschaft, in der Fremde. Ist das Führung Gottes? Ja und nein. Gott möchte das nicht. Auch weil wir in einer Welt leben, wo es drunter und drüber geht und Ungerechtigkeit ist. Und Jesus gesagt hat, ich werde mal aufräumen. In dieser Welt, wo wir leben, führt Gott in scheinbare Nichtführung oder Gott führt in Schicksal, in schwierige Wegstrecken, wo Gott selber leidet, aber er macht etwas draus. Und das Mädchen, weiss nicht, ob sie sich dort schon geführt fühlt, aber sie ist am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt und sagt das einzig Richtige. Sie sagt, was sie glaubt, wo Hoffnung ist. Wenn mein Chef doch wüsste, oder der Mann von meiner Chefin, dass da ein grosser Prophet ist und wenn er den würde besuchen und den würde aufsuchen, ich weiss, ihm würde geholfen. Und sie spricht das einfach aus, von was sie überzeugt ist, was sie glaubt. Ich wünschte mir, ihm könnte geholfen werden. Ich bin überzeugt, es gibt einen Ort und ich kenne den Ort. Das ist das Einzige, was das Mädchen macht. Dieser Satz verändert am Naaman sein Leben. Er geht zum Elisa. Und da sehen wir auch, wie er sich helfen lässt, dass er so demütig wird und sagt, okay, nicht nur einmal in den wahrscheinlich dreckigen Jordan liege ich da rein in die Strömung. Nochmal, siebenmal. Der stolze Mann, der Kämpfer, der berühmte Mann geht den Weg. Und durch das, durch seine Haltung, die Gott sieht, macht er ihn gesund. Gott führt. Macht dich das neugierig? Ich träume von so Geschichten, dass wir die in unserer Gegenwart, unserer Zeit erleben. Wo wäre heute die Monika stehen? Ich weiß es nicht. Die Monika dort mal, wo von ihr hatte ich einfach eine Adresse gehabt. Bei Jugendlichen war die Jugendgruppe. Da komme ich eine Adresse über, weiss nicht mehr woher. Von einer jungen Frau in Ausbildung in Flawil. Ich denke, ich soll sie einladen in die Jugi. Ich bin dort hingefahren auf Flawil und habe sie mitgenommen auf St. Gallen. Die Frau ist aufgeblüht mit Jesus, hat Freundinnen gefunden, lebendige Wege und dann ist sie Jugendleiterin geworden. Ist in die Mission gegangen, Arabisch gelernt. Und heute ist sie verheiratet mit dem Missionsleiter. Ich weiss nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich sie nicht eingeladen hätte. Ich weiss, wenn ich einen Namen bekommen habe von einem Bub, einem Wittenbach. Und ich bin als ganz junger, jungsche Leiter zitternd an dieser Glocke zu läuten, dieser Familie, oder, um den Bub einzuladen in die Jungschi. Und der Michael ist gekommen. Er war ein schwieriger Jungscherler. Heute ist er Gemeindeleiter in einer grossen Gemeinde im Zürcher Unterland. Wie wäre es gewesen, wenn ich ihn nicht eingeladen hätte? Hätte jemand anders eingeladen? Okay, kann sein. Was wäre, wenn wir noch mutiger wären und noch mehr würden glauben, dass da vorbereitete Werke sind. Von Gott berührt, wie das erwähnt hat, Berührung braucht es. Vielleicht bist du heute da, wo Berührung braucht. Vielleicht bist du heute Morgen aber auch da, wo du sagst, Führung, das ist es. Ich möchte das. Beten wir doch zusammen. Ich lade ein, auch Lobpreisgruppen führen zu kommen. Wir beten, dass Gott uns segnet und uns weiterhilft. Wir danken dir, Jesus, dass du lebst. Und wir haben Geschichten in dieser Bibel, in deinem Wort, wo einfach Begeisterung auslöst. Weil sie so entlastend, entspannend sind. Weil da Menschen waren, nur bereit waren und dann haben sie das gemacht, gemäss ihrem Vermögen. Bestimmt hätten Hananias und Philippus sich auch Gedanken gemacht, wie kann ich es besser machen, wie wird ich fähiger. Danke für eine Gemeinde, die einem stützt, die einem hilft, die einem aufhilft. Eine Gemeinde, die einem korrigiert. Dass wir eine andere Seite sehen können. Dass wir an Sensibilität für Menschen wachsen und können verstehen können, lernen. Jesus, berühre uns. Und Jesus, bitte dich, für uns. Und schenke uns Mut, etwas zu riskieren. Abenteuer mit dir zu erleben. Bereit sie sich hilflos zu fühlen. Vielleicht auch fehl am Platz. Aber wir sind nie fehl am Platz. Nie auf einem Abstellgleis, wo das Mädchen gemeint hat, dort mal beim Ehemannshaus. Es war am richtigen Ort. Und ich möchte besonders diejenigen unter uns segnen, die meinen, mit mir ist nichts zu holen. Ich kann nicht. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und bin uninteressant. Lass sie erfahren, wie gerade du in ihnen für sie ein Werk vorbereitet hast. Und Jesus, schenke uns Geduld, zu glauben, zu hoffen und dran zu bleiben. Froh und zuversichtlich in der Dankbarkeit, was du für uns gemacht hast. Amen.